Inspiration, Ideen, Impulse. Lichte Momente, der Podcast. Entscheide selbst über Sieg oder Niederlage. Volker Lichte steht mit dir am Start. Er ist ein Berater, Speaker, Trainer und bringt seine Erfahrung aus dem Spitzensport mit, damit du an dein persönliches Ziel kommst. Entdecke deine lichten Momente.
Ja, herzlich willkommen zum Podcast Lichte Momente, der Podcast, in dem es um die ganzen Themen rund um den Spitzensport geht. Und heute bin ich nicht allein. Ich habe heute einen sehr interessanten Gast bei mir. Ich habe ihn kennengelernt vor circa einem Jahr. Da war ich bei der Hockey-EM in Antwerpen. Und da haben wir mit Matrix den Athletikbereich ausgestattet und da war ich zum ersten Mal live dabei, als die Hockey-Nationalmannschaft dort trainiert hat. Und er ist mir direkt aufgefallen als jemand, der sehr offen ist und sehr dankbar auch für das, was wir da seinerzeit gemacht haben, indem wir die Geräte geliefert haben, aber zugleich auch diesen absoluten Fokus auf dem Platz hat. Und er spielt aktuell bei Rot-Weiß Köln. Kommt eigentlich aus München-Gladbach, aus einer Hockeyfamilie und spielt hier mit seinem Bruder Tom zusammen und gemeinsam sind sie Crambusch Boys und ja, das halt auch bei der Hockey-Nationalmannschaft, wo er auch bei den Olympischen Spielen dabei war. In Rio 2016 holte er dort die olympische Bronzemedaille und hier mit Köln hat er unter anderem mehrfach den deutschen Meistertitel in der Halle und auf dem Platz geholt und unter anderem auch die Champions League 2017. Also ein sehr erfolgreicher Hockeysportler und ich freue mich sehr, dass er heute bei mir ist. Herzlich willkommen, Mats Crambusch.
Volker, vielen Dank,
ja, schön,
dass ich da sein darf.
Ja, klasse, dass wir uns mal hier auf diesem Wege sprechen.
Anders, aber
ja,
nett.
Genau, und nein, es ist einfach jetzt klasse. Wir haben uns ja dann immer wieder zwischendurch mal getroffen und ich habe gesagt, den Mats würde ich gerne bei meinem Podcast dabei haben, weil wir halt immer auch über diese Themen jenseits des Hockeys auch gesprochen haben und einfach diesen Transfer einfach auch da gemeinsam jetzt mal herstellen möchten. Oder zumindest ist mein Ziel und ich bin sicher, dass wir das auch zusammen hinkriegen.
Ja, mal schauen.
Mats, wie ist es, zusammen mit deinem Bruder, mit dem Bruder in der Mannschaft zu spielen? Ist das, ja, wie hat sich das in der Kindheit auch schon gezeigt? War das schon immer so eine Rivalität oder hat sich das irgendwie ergänzt oder wie war das so?
Glücklicherweise war das gar keine Rivalität. Es lag aber daran, dass mein Bruder 3 Jahre jünger ist als ich und wir in der Jugendmannschaft so gut wie nie zusammengespielt haben, weil wir da in getrennten Jahrgängen unterwegs waren. Dementsprechend war das damals eher so ein, okay, ich guck mal, was der Kleine macht. Okay, der Kleine macht es verdammt gut und ich denke, dass es umgekehrt ziemlich ähnlich war. Ich glaube, dass er auch ab und zu bei uns mal die Spiele zugeguckt hat oder sonst was und sich ein, zwei Sachen mitgenommen hat. Mhm. Wobei man da auch direkt sagen muss, und das ist, glaube ich, auch ein Grund, weshalb es da nie eine große Rivalität gab, wir sind beide komplett unterschiedliche Hockeyspieler. Also mein Bruder ist knapp 1,90 groß und breit und ich bin 1,60 groß und dick.
Also das ist, ich wollte schon fragen, irgendwo habt ihr ja eure Unterschiede gehabt.
Ja, ne? Genau. Und er ist auch Innenverteidiger, ein wuchtiger Innenverteidiger, würde ich ihn mal betiteln. Und ich bin
alles andere als wuchtig.
Ja, alles andere als wuchtig und vor allen Dingen auch alles andere als ein Innenverteidiger. Also ja. Verteidigen ist nicht so mein Ding. Ich bin eher sehr offensiv, Allrounder.
Offensiv, Mann. Hast du auch einen Spitznamen? In der Mannschaft
ja, grundsätzlich? Ja, aber das ist ein langweiliger. Also ich heiße mit Zweitnamen, ich heiße mit Zweitnamen Jürgen.
Ach so.
Das habe ich von meinem Opa und ich bin der Jürgi.
Ach so,
und,
okay.
Ja, so. Das ist aber ja, nichts Besonderes. Nix also nichts nicht irgendwie aufs Hockey bezogen.
Ach so, alles klar. Ja, ja, gut, okay. Also da war immer eine Rivalität. Und dann bist du von Gladbach nach Köln gekommen. Ist da jetzt was dran, dass du jetzt auch FC-Fan bist oder hat sich das...
Oh, hör auf. Können wir jetzt hier abbrechen? Wirklich? Nee, also ich bin im Kern immer noch Borusse durch und durch.
Okay.
Und das wird auch
aber
so bleiben.
Aber Wahlheimat Köln, ja.
Ja, ganz genau. Also ich liebe Köln als Stadt und ich liebe die Menschen hier, denen ich immer wieder begegne, aber auch die ich neu kennenlerne. Mir gefällt das Leben hier, was viel... also deutlich jünger im Vergleich zu meinem damaligen Leben in Gladbach ist. Und mit jung meine ich, dass es einfach wahnsinnig viele Studenten gibt, wahnsinnig viele Leute, die auch jung geblieben sind, so wie du, Volker. und mit denen es einfach Spaß macht, sich zu unterhalten und auszutauschen. Und das, ja.
Ja, ist ja auch eine Sportstadt, ne? Das ist ja auch
das kommt natürlich
das
noch
Tolle,
hinzu.
Ne? Sag ich mal jetzt, klar, ihr mit voll. Rot-Weiß so etabliert und ja. Da den Tennisclub hier nebenan und Basketball, Fußball.
Also das Eishockey, das also es gibt ja schon wirklich, auch der ASV ist ja auch hier direkt um die Ecke, das ist ja auch die Footballer sind auch hier im Neckar. Also es gibt ja schon eine Menge Sportarten, Sportangebote und auch vor allen Dingen viele Vereine, die ein Top-Level haben, das muss man schon sagen.
Wie kam es denn damals dazu, dass du Hockey gespielt hast und bist nicht zum Reiten gegangen oder hast irgendwo Tennis gespielt? Oder vielleicht hast du sogar Tennis gespielt.
Und Tennis habe ich gespielt.
Du warst nicht reiten.
Also ich habe Fußball, Hockey und Tennis gespielt.
Okay, alles klar.
Und ursprünglich auch alles so auf einem Niveau in Gladbach. Ja, ich bin durch meine Familie in den GHTC, also mein damaliger Verein, Hockey- und Tennisclub, quasi reingeboren, weil mein Vater schon Jahrzehnte vorher dort aktiv war. Ja, und dann habe ich halt dort mit Hockey und mit Tennis angefangen. Mhm. Fußball in meinem, wie glaube ich jeder Junge, so in seinem Dorfverein halt gezockt. Hat mir auch eine Menge Spaß gemacht und irgendwann mit 13, 14 wurde es meinen Eltern zu viel, weil die Noten in der Schule schlechter wurden und da wurde immer schon Fokus drauf gelegt auch, weshalb ich dann aufhören musste mit einer zweiten Mannschaftssportart. Habe mich damals gegen den Fußball entschieden und pro Hockey, was schlicht und ergreifend daran lag, dass ich weitaus mehr enge Freundschaften schon beim Hockey hatte als beim Fußball. Beim Fußball war es mehr so, ich gehe hin, kick eine Runde und fahre nach Hause. Ja. Beim Hockey, im Hockeyverein, wir hatten damals einen Pool dort, wir hatten Beachvolleyballfelder, man konnte dort auch Fußball spielen mit seinen Hockeyleuten dann. Und es war einfach so ein Clubleben, was ich mehr genossen habe. Und aus diesem Grund habe ich mich damals für Hockey entschieden. War eine gute Entscheidung. Und ja, dann Step by Step habe ich auch mit dem Tennis aufgehört, weil ich das dann mehr und mehr beim Hockey professioneller gemacht habe.
Ja, und hast ja da auch schon sehr viel erreicht. Also jetzt, wie gesagt, ich habe ja gerade eben die Titel aufgezeigt und das ist ja schon enorm. Jetzt ist natürlich ähnlich wie bei den anderen Mannschaftssportarten und ich bekomme das ja mit, auch durch meine Tätigkeit, natürlich das Galles alles etwas eingeschränkt, ne? Logisch. Also nicht nur etwas, eigentlich komplett runtergefahren. Wir hatten uns vorhin auch nochmal unterhalten. Wenn man jetzt mal die Zeit vor Corona und jetzt nimmt, für mich war das absolut erstaunlich, mit welchem Aufwand, sag ich mal, da ihr unterwegs seid. Also vielleicht kannst du das kurz mal beschreiben. Also ich denke mal, sowohl auf Vereinsebene als auch auf Nationalmannschaftsebene waren das ja eigentlich mal Weltreisen, die ihr da gemacht habt, ne?
Ja, du hast es ja, ich glaube, jetzt über ein Jahr ziemlich genau alles so verfolgt und hast ja dann auch immer die ganzen Anfragen von uns bearbeiten müssen, als wir dann nach Neuseeland, Argentinien, Australien und Co. geflogen sind, um uns die Geräte dann hinterher zu schicken. Ja, es ist schon ein wahnsinnig großer Aufwand, den man sicherlich, wenn man Laie ist oder nichts mit dem Sport direkt zu tun hat, auch gar nicht so nachvollziehen kann und auch gar nicht so im Kopf hatte, dass das dann wirklich so viel ist. Wir fliegen oder wir sind mittlerweile knappe 120, 130 Tage mit der Nationalmannschaft im Jahr unterwegs, sowohl innerhalb Deutschlands als auch in Europa oder auch der ganzen Welt. Da kommen wir schon wirklich rum. Und dann hat man, wenn man dann die anderen 200 Tage oder 230 Tage zu Hause ist, hat man 10 Trainingseinheiten die Woche. Wir trainieren meistens zweimal, also morgens und abends. Und dazwischen gibt es dann Uni, Job oder Ausbildung, was auch immer einem da gerade, was auch immer gerade ansteht. Und ja, das ist so der ganz normale Alltag, der sich auch heftig und vielleicht auch ein bisschen nach too much anhört. Aber im Großen und Ganzen genieße ich das immer noch sehr. Ich mache das jetzt auch schon seit 2011 mit alles und ich bin 27 jetzt, ich genieße das wahnsinnig noch und mir macht der Sport Spaß, mir macht auch der Aufwand Spaß und ich habe auch keine Lust, in naher Zukunft aufzuhören.
Ja, es ist halt einfach, sag ich mal, wie gesagt, dieser Aufwand, es gibt ja ein Beispiel, glaube ich, wo ihr 30 Tage in Südamerika wart und habt zwei Spiele in der Zeit gehabt.
Also unvorstellbar. Es sollten ursprünglich drei sein, sind aber nur zwei geworden, weil, ist auch ganz witzig eigentlich, wir sind erst in Australien gewesen, dann nach Neuseeland und von Neuseeland nach Argentinien und waren dann 8 Tage in Buenos Aires und durchgehend 30 Grad und plus. Und am letzten Tag, so wo wir dann spielen, so heiß war es dann nicht. und am letzten Tag, wo wir spielen sollten, gewitterte es urplötzlich und hat den ganzen Abend durchgewittert. Wir saßen bis 1 Uhr in der Kabine nachts, um noch drauf zu warten, um Platz zu gehen, hat aber durchgewittert, konnten dann das letzte Spiel nicht machen, waren dann 8 Tage umsonst in Buenos Aires und sind nach Hause geflogen, ohne dieses Spiel zu machen. Oh. Also haben letztendlich in 29 Tagen irgendwie 2 Spiele gemacht und dafür aber nach Neuseeland, Australien und Argentinien geflogen.
Lichte Momente, Impulse.
Was ist es denn? Ist es dann irgendwo dann der Ansporn, also ist natürlich irgendwo dann den Titel zu holen oder irgendwo da natürlich sportlich erfolgreich zu sein, aber sag ich mal, die Motivation, sowas zu machen, das muss da komplett aus dem Inneren herauskommen, so diese Begeisterung für die Sportart.
Quatsch, Volker, oder? Wir verdienen so viel Geld wie heute Spieler, das ist unsere Motivation. Leider ist es das nicht, oder beziehungsweise zum Glück ist es das nicht. Also, wie ich gerade eben schon sagte, es ist einfach unglaublich, mit einer Mannschaft auf Ereignisse hinzuarbeiten und dann mit dieser Mannschaft erfolgreich irgendwas zu gestalten. Und ich glaube, ich bin so hungrig und so gierig nach Titeln, nach Erfolg, dass mir das schon eine gewisse Motivation gibt, aber auch dieser Weg, um diesen Erfolg eben zu erreichen, der ist fast noch interessanter als der Titel am Ende, weil sich so viel innerhalb einer Mannschaft von Monat zu Monat oder von Tag zu Tag fast schon verändert. Und das ist echt, echt spannend. Also da muss man auch mal ganz weg vom Sport denken und sich einfach nur diese Mannschaftsgefüge anschauen, auch die verschiedenen Mannschaftsgefüge, Rot-Weiß, DHB. Und da hat man so viele Dinge, die einen irgendwie mitnehmen, wo man sagt, hey, das Bock, das ist geil, dass der das gerade gemacht hat, darüber kriege ich eine Motivation. Und das ist wirklich ganz abseits vom Hockeyfeld, wo ja, dann natürlich auch noch Sachen hinzukommen, die einen immer wieder Kraft geben, um Neues zu schaffen und wieder irgendwie zu tanken.
Ja, und ich habe das ja dann auch miterlebt und letztendlich Antwerpen hat es ja nicht ganz geklappt schon mit der direkten Olympia-Quali. Das wurde ja dann nachgeholt. Hilf mir gerade weiter, gegen wen war das?
Genau. Also Antwerpen haben wir verloren gegen Belgien im Halbfinale und dann haben wir gegen Österreich in Gladbach.
Und dann war die Quali durch und jetzt alles Richtung Tokio und dann wissen wir ja alle, dann kam es ja auch wieder anders. Wie hast du das jetzt selber dann so erlebt? Also ich sag mal, als Mannschaft, klar, ist man dabei, man ist heiß darauf, jetzt dann bei den Olympischen Spielen dabei zu sein. Ich will jetzt auch gar nicht auf die konkrete Thematik Corona eingehen. Aber dann auf einmal Absage Tokio. Und ich habe es ja dann auch erlebt, ich war ja auch betroffen. Aber was hat das für dich bedeutet? Also zum einen, klar, Mannschaft, aber jetzt auch mal, wir haben aber über dich und deine Verletzung gesprochen.
Ja, genau. Also erstmal glücklicherweise ist es so, dass man als Leistungssportler ganz oft auf die Schnauze fällt und man muss ganz oft wieder aufstehen und es besser machen. Und das ist irgendwie in einem Alltag fast schon Usus. Also es gibt in jedem Training, in jedem Spiel, an jedem Tag irgendwelche Minuten, Sekunden oder Dinge, die einem auf den Keks gehen und wo man sagt, okay, du könntest jetzt hier quitten oder du sagst halt, ja, alles klar, ist so passiert, ich mache jetzt weiter. Corona ist jetzt etwas größer als diese Kleinigkeiten im Alltag. Und dennoch ist es eigentlich genau die gleiche Denke. Also ich war frustriert im ersten Moment, als ich gehört habe, ich kann dieses Jahr nicht bei den Olympischen Spielen in Tokio teilnehmen. Doch das ging vielleicht 5, 6, 7 Tage lang. Danach war es für mich schon fast wieder gegessen, weil ich gesagt habe, okay, findet jetzt 21 statt. Was sind jetzt die Dinge, die du daraus mitnimmst? Pass mal auf, du warst von November bis Februar, hattest du persönlich eine Verletzung am Fuß, an meiner Plantarfaszie. Dann habe ich jetzt also die Zeit vernünftig nutzen können seit Februar, seitdem ich wieder Sport machen kann, um mich athletisch wieder auf ein normales oder gutes, stabiles Niveau zu bringen. Weiß dann also, okay, dann bin ich jetzt im August, bin durch mit allem, habe ein absolut solides Niveau und kann jetzt wieder ein Jahr aufbauen. So, und ich werde 2021 in einer besseren körperlichen Verfassung sein, als ich 2020 bin. Yeah. So, und das ist alleine für mich schon etwas, wo ich sage, hey, vielleicht ist das ja, also wenn Tokio 21 stattfindet, vielleicht ist das ja wirklich sogar positiv gewesen für mich. So, und mit diesen Ansätzen, finde ich, muss man an solche Dinge rangehen und man sollte nicht zu lang verweilen und zu lang Dingen hinterherheulen, die man sowieso nicht mehr verändern kann, weil aus welchem Grund? Es gibt kein einziges Szenario, wo es sinnvoll wäre, daran zu denken, oh mein Gott, vorgestern war das Finale in Tokio. Ja, okay, dann war halt das Finale, in einem Jahr ist es wieder. Also Kopf an und zieh die Laufschuhe an, geh laufen und guck, dass du nächstes Jahr irgendwie im Finale stehst. Und
ja,
absolut. Das ist so ein bisschen meine Einstellung.
Es ging um die Akzeptanz, ne? So war es ja damals so. Jetzt, okay, jetzt ne? Stop, look, start ungefähr. Jetzt, ich muss das anhalten, so von der Überholspur auf in den Leerlauf, habe ich so bei mir auch beschrieben, so ungefähr. Ne? So bist komplett im vollen Tempo drin. Auf einmal wurde alles runtergefahren und da halt dann wieder sich neu zu orientieren. Und mir ging es eigentlich ähnlich. Auch nach 5, 6 Tagen habe ich gesagt, komm, jetzt definier das neu und mach das Beste draus. Und es ergeben sich neue Möglichkeiten. Ne?
Ja, absolut. Ja, absolut, ne? Und ich meine, bei dem einen dauert es noch kürzer, bei dem anderen dauert es auch noch länger. Das ist auch völlig in Ordnung. Da sollte sich auch jeder so sein eigenes Tempo fahren. Nur, also irgendwann geht es halt weiter und neu definieren. Was sind meine neuen Ziele, wo geht's hin und dann Attacke.
Ja, ja, klar. Und du hast es in Rio ja schon mal erlebt. Ne?
Also ja,
du
absolut. Weißt, was ich weiß schon, wofür ich es tue, klar.
Ich rede jetzt noch nicht mal so sehr über die Partys, die auch legendär sind, aber ich glaube, so eine Atmosphäre insgesamt.
Für oder? Die Partys sind super cool, aber ich glaube, was so bei Olympia passiert und was man da alles durchlebt als Sportler, da sind die Partys wirklich nur 0,01% von der ganzen Geilheit, die Olympia eigentlich mit sich bringt.
Ja. So, auch bist du auch bei den Wettkämpfen dann, warst du auch dabei oder war
ja teilweise. Irgendwo? Also bei uns ist es so, wir haben leider oder zum Glück, kann man jetzt wieder so und so sehen, spielen wir in den 14 Tagen Olympia 13 Tage davon. Also wir haben zwar auch Rest Days, aber wir haben 8 Spiele in 13 Tagen und es kommt keiner bei uns auf die Idee, an einem Tag, der mal frei ist, sich dann bei 35 Grad an die Copacabana zu setzen damals und sich Beachvolleyball anzuschauen. Also da muss man ja eben auch recovern und man hat die ganze Zeit einen Fokus aufs Hockey. Also sobald es losgeht, ist der Fokus so extrem auf Hockey, dass du von dem Rest gar nicht so viel mitbekommst, aber du bist ja auch 8 Tage vorher da. Da rennst du quasi durchs Olympiadorf, versuchst jeden Star mitzunehmen, den du so findest, machst ein paar Fotos, versuchst mit allen möglichen anderen Sportlern, ob aus Deutschland oder der ganzen Welt, irgendwie Kontakt aufzunehmen, um dich so ein bisschen auszutauschen. Und sobald der Wettkampf vorbei ist, das ist dann Thema Party, da tauschst du dich eben auch nochmal mit allen aus. Und da genießt du es nochmal mehr und auch die Wettkämpfe nochmal mehr. Also wir haben zum Beispiel 4 Tage danach gehabt, wo dann noch die Fußballer, Damen und Herren gespielt haben, wo unsere Damen haben auch noch gespielt nach uns und ihr Bronzematch. Und das sind dann so Sachen, wo du das dann nochmal ganz anders siehst, als währenddessen du noch Wettkämpfe hast.
Ja, dann fällt der Druck ab, ne? Weil vorher total. Bist du in einem Tunnel drin, da kannst du dich da mit solchen anderen Dingen auch
beschäftigen. Ja, ganz genau. Also das, ich glaube, diejenigen, die sich da viel mit anderen Dingen auch beschäftigen, die haben auch nicht die Körner oder die Energie in die richtige Richtung gelenkt. Weil wer Energie dafür hat, sich einen Marathon anzuschauen oder sonst was, es sei denn, man liegt beim Physio und lässt sich die Beine gerade massieren und guckt es im Fernsehen. Klar, andere Geschichte, aber wer dann wirklich live dahin geht, der setzt falsche Prioritäten und ich glaube, wenn das zu viele Leute innerhalb einer Mannschaft machen, dann wird es eng am Ende.
Aber da bist du ja auch ein Stück weit verantwortlich dafür, sag ich mal, als Kapitän, Vizekapitän, irgendwo auch so diese Mannschaft zusammenzuhalten oder irgendwo auch so Strömungen wahrzunehmen. Ne? Deswegen ist es für mich auch ganz spannend, jetzt so die Frage, so ich auch, sag ich mal, so als Verkaufsleiter oder wo ich auch Teamverantwortung hatte, wo man auch sagt, so wie man hat ja eine gewisse Verantwortung auch für das Team oder die auch so mitzunehmen. Wie interpretierst du das oder wie siehst du da so deine Rolle? Ich denke mal, sowohl jetzt in der Nationalmannschaft als auch hier bei Rot-Weiß, wo du ja auch schon mittlerweile einer der älteren Spieler bist.
Ja, alter Knacker. Ja, genau. Ja, es ist tatsächlich so, dass ich in Rio 2016 noch nicht bei den erfahreneren
Spielern. Da war Moritz Fürste zum Beispiel.
Moritz Fürste ist ein Beispiel dafür, aber Tobi Hauke, Martin Hinner, die jetzt beide auch noch drin sind in der Nationalmannschaft, die waren damals natürlich auch schon dabei. Und das waren die Führungsspieler. Danach gab es natürlich dann so eine zweite Garde, eine dritte und bla bla. Ja. Aber das waren so die Jungs, die vorne weggelaufen sind und die haben uns auch gebrieft. Also die haben uns die Erfahrungen aus den Olympischen
Spielen. Da schaut man sich dann was ab.
Ne? Klar, ich meine, die sind 2008 Olympiasieger geworden, 2012 Olympiasieger geworden.
Welthockeyspieler.
Die wissen schon, ja genau, die haben alles gewonnen, die Jungs, und die wissen schon, wie man gewinnt. Und das haben sie uns eben auch weitergegeben. Es ist zwar am Ende nicht Gold gewonnen, sondern nur Bronze, aber wenn man mal von diesem Luxus-Medaillensiegen der letzten Jahre mal ein bisschen weiter weggeht und sagt, dass nur Gold das einzig Wahre ist, dann ist auch eine Bronzemedaille noch sehr, sehr viel wert und ganz, ganz groß. Und dementsprechend haben wir da echt viel, viel mitnehmen können von den Jungs.
Ja.
Und jetzt hat sich das Blatt so ein bisschen gewendet. Jetzt bin ich natürlich im unmittelbaren Führungsteam dabei und jetzt gucken natürlich auch mehr und mehr Leute auf das, was du machst und auf das, was du vorlebst. Und genauso werden wir, wie das damals die Jungs bei uns gemacht haben, werden wir jetzt auf unsere eigene Art und Weise die Jungs vorher briefen, was so auf die Zukunft, was da überhaupt so abgeht bei den Olympischen Spielen, um da schon mal Erfahrung zu teilen. Und dann auch vor Ort natürlich, ich finde immer das Wichtigste ist, dass du als authentisch, als Führungsspieler vorangehst. Ich glaube, dieses Voranschreiten ist das Allerwichtigste, dass du da nicht irgendwie in so Betrüllen kommst, dass die Leute hinterrücks, also dass du irgendwo dich auf irgendeine Veranstaltung verabschiedest oder, sondern dass du halt wirklich komplett straight bist, komplett im Klaren bist, komplett einen Fokus hast. Und wenn du dann ein Führungsspieler bist, dann hast du schon viele Leute, die dir folgen. Ja. Und das passt schon.
Ich denke, die gleichen Werte, da sind wir uns ja auch immer einig, wenn wir uns immer austauschen, sei es im Unternehmen oder wo auch immer, wo man so miteinander zu tun hat, dass man die gleichen Werte und Prinzipien hat, dann hat man schon mal eine Basis, so sehe ich es im normalen Team.
Total.
Und was auch immer bei uns immer Thema ist oder wo wir drüber unterhalten, sind auch die unterschiedlichen Persönlichkeitsstrukturen und Typen. So auch nicht zu sagen, du gehörst da nicht rein, sondern du, wenn du die gleichen Werte und Prinzipien verfolgst, dann lass uns gemeinsam das hinbekommen.
Ja, ne? Natürlich. Und ich finde das auch total wichtig. Also gerade in Mannschaften, es ist wahnsinnig, wenn alle immer Schema F machen würden, das wäre überhaupt nicht gesund für eine Mannschaft. Ich glaube nicht, dann könntest du nichts rauskitzeln. Ich glaube auch, dass es Energie gibt einer Truppe, wenn da ein wenig Reibung ist. Und natürlich ist es wichtig als Führungsspieler, wenn man als Team beschlossen hat, man macht es so und so und so, dass man diese Werte verfolgt und dass man die Leute auch feedbackt, wenn sie es nicht tun. Das ist ganz klar. Und trotzdem bin ich immer wieder froh, wenn ich Jungs habe, die anders sind. Wenn ich Jungs habe, die auch mal sagen, ey, verdammte Scheiße, ich habe jetzt keinen Bock, hier diesen Shake nur zu trinken, sondern ich will jetzt mal den Shake in Vanille haben statt Schokolade und die trinken in Vanille-Shake, dann sage ich auch, Jungs, alles cool. Und wenn der Typ sich mal ein Tennisspiel angucken will und da im Schatten sitzt und eine Kappe aufhat und was trinkt, alles okay, alles im Rahmen. Es ist einfach nur, wenn die Leute voll aus der Reihe springen, dass du die dann wieder reinholst und dann auch klar Feedbacks, um klar zu machen, Jungs, das sind die Werte, das haben wir alle so uns erarbeitet und danach leben wir auch. Und das ist dann eben ganz wichtig, dass man selbst danach lebt, weil sonst ist es schwierig, den anderen das zu erzählen.
Ja, nein, klar, da musst du natürlich vorangehen, und weil dann bist du ja auch das Vorbild und du ziehst die anderen ja dann auch mit in allen Bereichen. Ne? Also deswegen, ob es Athletik ist oder wo auch immer, also dass man da vorangeht. Dann ist eigentlich diese Andersartigkeit eigentlich auch ein Vorteil, weil es ist, tut ja manchmal, denkst du, ey, warum sieht er das jetzt anders? Und da so eine Souveränität zu haben und sagen, ich stehe jetzt da drüber, gib mir mal deine andere Meinung oder deine andere Sichtweise. Du hast das vorhin auch beschrieben hier bei Rot-Weiß, wo man jetzt auch, sage ich mal, jetzt neue Spieler hat, die eine ganz andere Kultur mitbringen, was dich auch wieder weiterentwickelt. Und das ist ja diese Offenheit dafür zu haben, hey, ich kann mich selber weiterentwickeln, wenn da mal jemand da ist, der die Dinge anders sieht. Ne?
Ja, absolut, da gebe ich dir hundertprozentig recht. Also ich finde es sogar richtig geil, wenn Leute mir Feedback geben. Und es ist zwar auch immer schön, positives Feedback mal zu bekommen, aber ich freue mich tatsächlich sehr über Kritik, weil nur dadurch verbessere ich mich. Und dann weiß ich, okay, das kommt bei dem so und so an. Ich wollte es aber so und so sagen. Und das ist jetzt entweder war meine Kommunikation schlecht oder mein Verhalten war schlecht, was auch immer. Aber es ist immer mega geil, Feedback zu bekommen. Und wenn Leute einem das spiegeln, dann werde ich besser dadurch. Und ich finde, die Offenheit sollte jeder gute Führungsspieler, Leader auch an den Tag legen, weil ansonsten, wenn man nur verbissen ist und nicht auch mal sagen kann, okay, es war scheiße von mir oder es war schlecht von mir oder hier und da, dann finde ich, fehlt einem auch so ein bisschen Authentizität, weil keiner ist perfekt und keiner macht es immer mega geil.
Und auch dann sich selbst nicht so wichtig nehmen, also ein bisschen über sich selber nicht. Dann mal lachen.
Ja, also, auch ne? Schlimm, wenn man nicht lachen
könnte. Das gehört im Team ja sowieso dazu. Ja,
also ich kriege schon viel Scheiße ab und das auch gut so.
Lichte Momente. Balance.
Also deswegen denke ich mal so, so erlebe ich das ja auch immer, oder habe ich das bei euch auch immer erlebt, dass da auch immer so dieser Wechsel zwischen so einer lockeren Stimmung und aber zugleich auch so ein Fokus ist, was mir auch sehr nahe ist, so diese, ne, diese Lockerheit auch im Umgang jetzt, sage ich mal so im Profisport. Auf der anderen Seite weißt du aber auch genau, da ist der absolute Zielfokus da. Und wenn man das jetzt nochmal so weiter überlegt, da ist für mich jetzt nochmal ganz spannend, du hast ja dann schon mit vielen großen Spielern oder auch vielleicht mit Mannschaften irgendwie zusammen oder gegen sie gespielt. Gibt es da irgendjemanden, wo du sagst, boah, der hat dich fasziniert, wo du sagst, das war so ein richtig überragender Spieler? Weil die Frage stelle ich auch mal in anderen Sportarten, weil es mich immer noch interessiert, da gibt es schon die Weltklasse oder die Top-Spieler, aber da ist einer, der setzt nochmal dem Ganzen eins drauf. Ist es nur das Talent oder ist es noch mehr? Hast du da ein Beispiel?
Ja und nein. Also ich finde zum Beispiel, dass der beste deutsche Spieler, den wir in den letzten 20 Jahren hatten. Christopher Zeller ist und war, und der hat mich, als ich hier hingekommen bin zum Rot-Weiß, wahnsinnig imponiert. Also der hat Dinge gemacht, die ich einfach so nicht von anderen Leuten gesehen habe. Und da ging es nicht darum, dass er den Ball hochgenommen hat und 24 Mal in der Luft getribbelt hat, sondern der hat einfach so eine Athletik verbunden mit einer wahnsinnigen Technik und einer wahnsinnigen Zielstrebigkeit. Das war schon unglaublich. Plus, er war als Eckenschütze ebenfalls einer der Besten der Welt. Und wenn du einer der besten Eckenschütze der Welt bist, dann hast du eine Work Ethic, die einfach wahnsinnig hoch ist, wo du einfach sagst, okay, weil das ist einfach nur Wiederholung. Das ist wie ein Elfmeter oder ein Freischuss beim Fußball. Das ist nur Wiederholung. Wenn du das Ding halt 1000 Mal triffst von der Stelle, dann ist er halt drin und da kann auch kein anderer mehr was machen. So, und das, finde ich, zeichnet ihn ebenfalls aus. Und das zeichnet, sagt auch oder es zeigt auch einfach, dass dieser Mann nicht nur Talent hatte, welches er ganz wunderbar auf den Platz gebracht hat, sondern auch noch eine Einstellung hatte dem gegenüber, was sehr, sehr, sehr imponierend war. Gleichzeitig war er leider auch sehr oft verletzt. Aber gleichzeitig muss ich sagen, gibt es aktuell keinen Spieler, wo ich sage, okay, es gibt wahnsinnig viele Spieler, wo ich sage, Chapeau, was ihr da gerade macht, ist unglaublich, aber es gibt nichts, die so in irgendwelchen Sphären spielen, wo ich sage, scheiße, da weiß ich gar nicht, was der da macht. Also das ist jetzt kein komplett anderes Level.
Ja.
Das hatte ich wirklich dann nur bei Christopher Zeller.
Aber es war dann diese komplette Professionalität, wie du schon sagtest, so Athletik, Einstellung und halt auch diese immer Wiederholung von gewissen, ja.
Ja, genau. Also Standards. Das war vor allen Dingen in der Zeit, also ich bin erst 2013 nach Köln gekommen und da war es bei Christopher schon so die Endzeit, als er 2006 noch Anfang 20 war, hat der Deutschland allein zum Weltmeistertitel geschossen. Man darf ja nicht allein sagen, eine Mannschaftssport, aber der hatte schon einen sehr, sehr großen Anteil. 2008 hat er im Olympischen Finale dann das 1-0 geschossen gegen Spanien per Ecke, hat uns da also auch einen sehr großen Beitrag zur Goldmedaille gehabt. Dann hat er 2012, war er ebenfalls im Kader, als sie Gold geholt haben. Und der hat schon, also ist schon sehr, sehr viel gemacht, was dann doch am Ende entscheidend war.
Ja. Aber du hast jetzt halt auch diese Komplexität angesprochen und das ist halt auch das, wo ich ja auch immer wieder im Austausch mit euch bin oder das, was das Thema Athletiktraining angeht. Wie ist denn jetzt so der Umfang oder wenn man jetzt, sage ich mal, die Bundesliga-Saison fängt im September jetzt an, sagtest du vorhin, das heißt, genau. Wie ist so der Trainings- oder wie ist so ein Tagesablauf?
Ja, also Umfang ist ja auch echt groß. Wir wollten Corona ja nicht zum Thema machen, nur noch ganz kurz, also wir haben natürlich auch eine längere Pause gehabt und dadurch, dass wir kein Profisport sind, wie es der Fußball ist, war die Pause bei uns auch nochmal deutlich länger. In der Zeit haben wir nur individuell gearbeitet. Wir haben ein neues Tracking-Programm bekommen. Wir haben Trainingsprogramme geschrieben bekommen von unserem Athletik-Coach der Nationalmannschaft. Die haben wir dann einfach abgearbeitet, jeder individuell. Dann irgendwann wurde es erlaubt, dass man wenigstens mal wieder in Zweier- und Vierergruppen trainieren durfte. Dann durfte man irgendwann auch wieder auf dem Platz. Mittlerweile ist es so, dass wir eigentlich grünes Licht haben. Also wir haben mittlerweile sogar wieder Testspiele. Und genau, am 4. oder 5. September fängt die Bundesliga-Saison eben hoffentlich wieder an, wenn die Bayern uns da keinen Strich durch die Rechnung machen.
Weil es dann auch
strenger. Ja, genau, weil der Herr Söder ist ja ein bisschen strenger mit allem als
der Rest. Hast du noch Mannschaften da unten aus
der Nürnberg? Und okay. Das ist aber, glaube ich, die einzige. Die Münchner sind nur in der zweiten Liga vertreten.
Weshalb, wenn ja sowieso nie deutscher Meister, aber gut, müssen
ja trotzdem spielen. Aber, ja, genau, ist ja wieder FC. Ne?
Du, wir haben unsere eigene Meisterschaft.
Ja. Nee, das ist auch in Ordnung. Nee, und jetzt der aktuelle Trainingsplan, um darauf zurückzukommen. Wir haben 4-mal abends Training mit der Mannschaft. Ja. Das war jetzt Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Wir haben Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag habe ich persönliches Training mit der Nationalmannschaft. Also wir haben dezentrales Training in der Nationalmannschaft.
Okay.
Das heißt, die Spieler, die im Westen spielen, bei Krefeld, Mülheim und Köln, treffen sich dann, haben wir morgens Training und das ist dann meist, das ist nur Athletik. Also da gibt es kein Hockeytraining, sondern das ist nur Krafttraining, Sprinttraining, Ausdauereinheiten, Yoga, irgend so ein Gedöns, Stabi-Training, ja, was auch immer gerade ansteht. Das haben wir, habe ich dann eben 5-mal die Woche morgens aktuell und 4-mal abends Training mit der Mannschaft, Hockey, und am Wochenende dann in der Vorbereitung jetzt halt auch Spiele. Also es ist schon recht volles Programm.
Ist schon umfangreich und wir haben zumeist jetzt aber auch irgendwie immer so diesen Eindruck, okay, das ist immer Vollgas und so weiter und natürlich dann auch mal die Spiele, aber ich habe es ja dann auch selber im Campo bei ihr erlebt, jetzt bei der WM oder auch bei vielen anderen Lehrgängen. Entscheidend ist eigentlich auch zwischen den Spielen. So, und da ist es auch für mich mal ganz spannend, an dich zu fragen, weil so mein, sag ich mal, meine Aussage ist auch Spitzenleistung durch Balance. Also eigentlich holt man sich auch, sag ich mal, so die Kraft wieder in der Pause oder in dem Ausgleich. So, wie sieht eigentlich für dich dann so der Ausgleich aus? Weil wenn ich mir das so anhöre, ist das schon ein hohes Pensum insgesamt. Wie findest du den Ausgleich? Oder jetzt mal, klar, sind es auch Trainingsinhalte wie Yoga, wie du gerade gesagt hast, aber wichtig ist ja auch vom Kopf her oder insgesamt einen Ausgleich, eine Balance zu finden.
Ne? Ja, genau, auf jeden Fall. Also ich meine, bei den Turnieren dann selber, du hast gerade von Brasilien gesprochen, da ist das sicherlich nochmal anders. Auch der Unterschied zwischen Hockey und Fußball ist dazu extrem, weil wir Hockeyspieler haben maximal einen Tag Pause und spielen am nächsten Tag wieder, wenn wir nicht gerade sogar doppelt spielen. Also deswegen ist das nicht so ganz vergleichbar. Im Alltag ist es bei mir so, dass ich nebenbei BWL mein Studium jetzt gerade zu Ende bringe. Mal viel zu lange gedauert, aber ich bringe es jetzt gerade zu Ende.
Jetzt so ganz klassisch noch Klausuren schreiben und
alles. Ja, genau. Also das kommt natürlich nebenbei noch. Ja, ich habe jetzt noch eine übrig und dann schreibe ich meine Arbeit und dann bin ich durch.
Ja,
ja, und dann war ich 2 Jahre lang, habe ich mit 2 Kumpels ein Limonaden-Sirup-Business.
Aber jetzt nicht mehr, oder ist das?
Riesengroß gemacht? Nee, habe ich nicht riesengroß
Lionade,
gemacht.
Lionade oder was
war das? Nee, Coca-Cola war ich. nee, das ist leider Gottes nicht so erfolgreich gewesen, ja, was schlicht und ergreifend daran lag,
dass wir... Hättest du mir mal angeboten, hätte ich da mal was...
Ja, Volker, jetzt überlegt im Moment mal ordentlich Werbung für gemacht. Nee, das lag wirklich tatsächlich daran, dass wir einfach zu wenig Zeit hatten.
Lichte Momente. Erkenne dich selbst.
Jetzt komme ich nur zu einem Punkt, was wir vorhin auch so besprochen haben. Das eine ist ja auch so eine Stärke, so viele Dinge oder so angehen zu können, aber man muss immer aufpassen.
Voll.
Dass man nicht, weil die Übertreibung von Stärken sind Schwächen. So, wenn man eine Stärke hat, die Stärke kommt durch die Tür rein und die Schwäche, die kommt nicht durchs Fenster, die kommt hinter der Stärke durch die gleiche Tür.
Ja.
Das vergessen viele. So,
ne? Absolut, also das habe ich in der Zeit tatsächlich auch gemerkt, weil neben Hockey hat man ja auch ein Privatleben noch
mit einer Freundin. Kommt ja auch noch dazu, ne?
Mit Familie und ich weiß nicht was und dann auch noch mal kurz ein Startup ja, hochzuziehen, das war einfach too much. Gleichzeitig muss ich aber sagen, dass ich sehr froh bin, dass ich es gemacht habe, weil ich habe wahnsinnig viel mitgenommen, einfach aus dieser Zeit, auch wenn es so Sachen waren wie, okay, das war halt too much. Ja. Selbst das habe ich mitgenommen, selbst das habe ich für mich gelernt und das war gut für mich, deswegen würde ich auch das nicht als negative 2 Jahre abstempeln, sondern als eine wirklich gute Erfahrung, die mich wieder weiterbringt und ja, gerade denke ich über das nächste Projekt mit meinem Bruder nach, was wir dann nach Olympia starten werden und was dann hoffentlich auch erfolgreicher ausgehen wird.
Ja, und dann ist auch wichtig, wenn man das auch zu zweit macht, dass man auch genau weiß, wo sind deine Stärken, wo sind meine Stärken. Also wenn man das von Anfang an auch hinbekommt und sagt, lass uns mal die Aufgaben so delegieren, dass du in deinem Bereich da aktiv werden kann und du in deinem.
Total.
Also, das wird wahrscheinlich sein, weil du hast deinen Bruder als anders beschrieben. Das heißt, das kann auch dann so eine Aufgabenverteilung sein.
Es auch sein. Witzigerweise ist mein Bruder total anders als ich. Aber gleichzeitig sind wir auch irgendwie gleich, weil wir uns beide Ziele stecken, die erreichen wollen, die durchziehen. Und das ist schon immer sehr, sehr wichtig. Aber ich habe auch 5 Jahre mit meinem Bruder zusammen gewohnt. Mein Bruder ist einer meiner besten Freunde. Ich glaube, ich kenne keinen Menschen so gut, wie ich ihn kenne. Er kennt alle meine Macken glücklicherweise. Es sind zwar verdammt viele, aber er kriegt sie irgendwie alle auch gemanagt. Und genauso ist es eben umgekehrt. Und da werden keine Überraschungen kommen, zumindest menschlicher Seite wird da nichts kommen, wo ich sage, oh, das hätte ich jetzt aber nicht erwartet. Da wird bestimmt viel Scheiße auf mich zukommen oder auf uns zukommen. Und dann werden wir sagen, ja, okay, war ja klar, wie gehen wir jetzt damit um? Aber es wird nicht so Sachen geben wie, ich bin beleidigt oder so. Also ich glaube, das härteste Feedback gibt mein Bruder mir auch und das härteste Feedback gebe ich meinem Bruder auch. Und ich glaube, dass wir uns daran sehr, sehr gut entlanghangeln können und auch was Nettes auf die Beine stellen.
Ja, finde ich jetzt auch wirklich zum Ende kommend auch einen tollen Abschluss, weil da geht es halt auch um das Vertrauen, was ihr unter euch Brüdern habt. Und wenn man sich das einfach auch nochmal vorstellt, das ist in einem Team gegeben, dann kann eigentlich immer alles passieren, weil man hält es aus. Ne? Und wie du schon vorher auch sagtest, dann kommt eine Herausforderung und man sagt, okay, jetzt ist sie da, ich akzeptiere es und jetzt gehe ich wieder normal weiter. Und das ist ja das, was du so oft auch schon im Sport hattest, mit bitteren Niederlagen oder ja, die Siege kann man genießen, aber in den Niederlagen, da nimmst du ja auch Dinge mit, ne? Und das ist ja auch ein Reifeprozess, ne?
Definitiv bin ich ganz bei dir und glücklicherweise haben wir in letzter Zeit ein paar dicke Spiele verloren. Das heißt, in Tokio 21 wird es wieder anders laufen, weil wir haben ja jetzt rausgelernt.
Ja, das ist toll, dass ihr so dicke Niederlagen habt, dass ihr halt so viel mitgenommen habt. Also deswegen bin ich auch manchmal auch FC-Fan, weil das macht mich ja auch stark.
Ja,
also schau mich jetzt natürlich mit dem an, wie stark ich jetzt dadurch geworden bin.
Du siehst sehr stark aus.
Ich sehe sehr stark aus.
Absolut.
Ne? Also,
ich als Gladbacher aber auch.
Am Ende habt ihr das ja noch gepackt, deswegen, nein, das ist ja alles klasse. Sag ich mal, jetzt nochmal so eine Frage auch zu dem Thema lichte Momente. Gibt es für dich eigentlich auch so lichte Momente oder wie erlebst du für dich lichte Momente, wo du strahlst oder so ausstrahlst oder wo du sagst so, ja, jetzt habe ich was mich erfüllt oder wo ich Bock drauf habe, so, wo du sagst, das ist es jetzt gerade. Erlebst du sowas?
Ja, voll. Und ich bin auch froh, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir das immer wieder erleben und auch immer wieder bei denselben Dingen auf eine andere Art und Weise erleben. Die letzten zwei persönlichen Sachen waren eben der Moment, wenn du pausiert hast, eine längere Phase aufgrund einer Verletzung und dann zum ersten Mal realisierst, du bist wieder auf dem Platz und du hast keinen Schmerz. Und ich hatte vorher wirklich ein Jahr lang Schmerzen und bei jeder blöden Trainingseinheit, und ich habe 10 davon die Woche, habe ich Schmerzen im Fuß und ich hatte jetzt keinen Schmerz mehr. Und das war für mich ein Moment, wo ich gesagt habe, scheiße, ich bin so erleichtert, es macht so viel Spaß. Es hat Spaß gemacht, laufen zu gehen auf einmal. Und ich hasse laufen gehen einfach. Wenn da ein Ball vor mir liegt,
kein Problem, wenn ein Ball vor mir liegt. Mein Sohn hatte ich im Wald laufen sehen, hat der Matz ist hier an mir vorbeigelaufen. Da dachte ich, okay, der Matz geht laufen, alles klar.
Also es ist wieder alles gut. Und das war für mich dann wahrscheinlich so ein Licht im Moment.
Ja.
Tatsächlich auch diese Idee, die ich jetzt mit meinem Bruder habe, die wir nächstes Jahr irgendwann verwirklichen, die hat mich auch euphorisiert. Da habe ich gesagt, geil, es ist was, wo ich ganz abseits vom Sport wieder eine Leidenschaft entwickle.
Super.
Und das ist ja für mich immer, sowieso immer bei allem, das Allerwichtigste, dass man für gewisse Dinge eine Leidenschaft entwickelt, weil ich finde, man ist ganz oft in so Konstrukten und in so Systemen, wo man sagt, okay, so muss es gemacht werden und da musst du hin und so soll es sein. Und ich hasse das. Ich hasse das wie die Pest und ich liebe es, wenn ich einfach mich treiben lasse von irgendwelchen Hobbys, Leidenschaften und dabei vielleicht irgendwie was Cooles bei rausspringen. Und glücklicherweise ist es mit meinem Sport sehr gut gelaufen bisher und mit der Sache, die ich dann mit meinem Bruder angehen werde, ist es aktuell zumindest so, dass ich da auch nicht nur eine Euphorie für habe, sondern dass ich da jetzt auch schon so ein bisschen leidenschaftlich hinterher bin. Und das war so der zweite Moment.
Ja, super. Danke für die Lichtmomente, die du mir gerade beschrieben hast.
Und, gerne.
Ich bin schon ganz gespannt. Dann werden wir uns dann nochmal sehen, entweder offiziell oder so, dass du es mir erzählst. Bin ganz gespannt, was du da machst. Und
gerne.
Ich denke auch, die Leidenschaft ist wirklich ein großer Antrieb und das, was man, sag ich mal, jetzt auch als Job macht, auch wirklich total gern zu machen und das, dann macht man es halt auch voller Begeisterung und denke mal, das ist es einfach und das eint uns, denke ich mal, auch so diese Begeisterung für das, was wir tun. Und
denke ich auch.
Ja, super. Vielen Dank, dass du heute da warst, Mats, und viel Erfolg. Wir lassen es auf uns zukommen. Es kommt, wie es kommt. Es kütt, wie es kütt.
Es kütt, wie es kütt,
sagt der Kölsche. Und wir machen dann das Beste draus oder sehen uns dann in Tokio spätestens dann wieder.
Machen wir. Denke ich auch. Vielen Dank,
Volker. Alles klar, okay.
Lichte Momente, der Podcast. Für mehr lichte Momente einfach dranbleiben. Volker ist schon in der nächsten Folge wieder am Start.